zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will Ihnen kurz die heutigen Podiumsgäste vorstellen. Zuerst Professor Dr. Jens Gutzmar. Er ist Leiter des Helmholtz-Instituts Freiberg für Ressourcentechnologie und hat eine Professur für Erzlagerstätten und Geometallurgie an der TU Bergakademie Freiberg inne. Zweite Referentin und Gesprächspartnerin ist Luise Müller-Hofstede. Sie ist Direktorin für die Geschäftsentwicklung bei Circolor. Und sie bringt eine Perspektive aus der Wirtschaft mit hier in die Veranstaltung ein. Ihr Unternehmen Circolor setzt auf digitale Technologien, um Lieferketten transparenter zu machen. Ja, ich freue mich jetzt auf interessante Informationen zur Thematik, auf eine spannende Diskussion. Von der Gewinnung der Rohstoffe bis hin zur Fertigstellung der Endprodukte, die für die Energiewende wichtig sind, existieren sehr lange Lieferketten. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt Frau Müller-Hofstede hier bei uns haben. Ich hatte es am Anfang gesagt, Sie sind Direktorin für die Geschäftsentwicklung bei der Firma Circolor in Berlin. Circolor bietet Firmen eine digitale Plattform an, um die Lieferketten ihrer Produkte transparenter zu machen. Das ist jetzt nicht ganz einfach zu verstehen. Also ich habe auch erstmal bei Ihnen auf der Website und ansonsten auch nachlesen müssen. Darum würde ich Sie jetzt einfach mal bitten zu erklären, was ist Ihr Geschäftskonzept, wie funktioniert das, diese digitale Plattform, und vielleicht können Sie es ja an ein, zwei Beispielen auch etwas darstellen.
Schönen guten Abend und auch nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Genau, wie wir ja gerade gesehen haben, ein wirklich gigantisch großes Thema, und ich positioniere mich quasi mit meinem Bereich und meiner Expertise in einem sehr kleinen, schmalen Abschnitt davon. Das ist nämlich einerseits die Lieferketten dieser Rohstoffe, ganz speziell dann eben auch nochmal auf Batterielieferketten, ob das jetzt EV-Batterien sind oder zum Energiespeicherung, das ist quasi fast das Gleiche. Und dann eben aber auch bewege ich mich in dem Feld dieser Rahmenbedingungen, die Sie auf der vorletzten Slide nochmal gezeigt hatten, was können wir besser machen, wo dann nämlich auch die Regulatorik reinkommt. Ich hatte es nur gesehen, weil es natürlich mein Fokusfeld ist, sind digitale Produktpässe, und würde auch gerne darauf noch so ein bisschen eingehen, wie eigentlich auch eine digitale Transformation, muss man sagen, mit diesem Thema der Rohstoffe auch einhergeht. Das muss nämlich auch tatsächlich zusammengedacht werden. Kurzer Abriss zu dem, wo ich herkomme, beziehungsweise die Firma Circolor herkommt. Circolor ist ein Startup oder ein Scale-up, kann man schon sagen, also ein erfolgreicheres und länger bestehenderes Startup, 2018 gegründet in London. Und hat sich relativ schnell auch als globales Unternehmen aufgestellt, weil die Themen, die wir gesehen hatten, auch eben nun mal global sind. Die Lieferketten sind global, und dann macht es wenig Sinn, quasi nur in Deutschland oder in England zu sein. Und was wir letztendlich machen oder bereitstellen für unsere Kunden, ist die Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe. Das heißt, nämlich nachzuvollziehen, wo kommen denn eigentlich die Rohstoffe her, die wir beziehen, also ganz speziell auch in der Automobilindustrie zum Beispiel. Und wie kann ich eine Beweisbarkeit oder eine Nachweisbarkeit dafür schaffen, wie sich meine Rohstoffe in der Lieferkette bewegen. Und das ist eben extrem wichtig zu verstehen, nicht nur woher sie kommen, also kommen sie vom ethischen Abbau, kommen sie vom ökologisch korrekten Abbau, weil da gibt es natürlich extrem viele informelles Mining, was ja auch nochmal dazu kommt quasi bei der Energiewende, dass wir sagen könnten, okay, jetzt bewegen wir uns nochmal in ein ganz neues Feld rein, und zwar, dass wir diese Energiewende auch schaffen, ohne das auf den Schultern oder Lasten von Kindern oder indigenen Völkern zum Beispiel zu machen. Und dann ist es aber eben nicht nur wichtig zu sagen, ich weiß, wo es herkommt, sondern nämlich auch, ich weiß, wie sich diese Rohstoffe bewegen. Weil wenn man nicht weiß, von welchem Punkt zum nächsten dieser Rohstoff sich bewegt, da gibt es dann wieder das Problem, dass man halt nicht nach einer Beweisbarkeit sagen kann, das ist tatsächlicherweise das ethisch korrekte Minenunternehmen, von dem wir unser Kobalt für unsere EV-Batterien beziehen. Und das ist sehr neu. Der Wunsch nach Lieferkettentransparenz ist sehr alt. Aber es gibt jetzt einen Grund, warum das jetzt so stark gerade da ist und warum es auch so erfolgreich ist, nämlich einerseits sind wir an einem Punkt, wo wirklich der Ruf danach immer, immer lauter wird aufgrund der Energiewende, aber auch, weil wir technologisch auf einem Stand sind, dass es uns erlaubt, Rohstoffe überhaupt rückverfolgbar zu machen, weil das ist so wahnsinnig schwer, insbesondere, weil nun diese Lieferketten ja wirklich, ich sag mal, um es ganz platt zu sagen, Rohstoff kommt aus Afrika, geht dann weiter nach China und kommt dann zurück nach Europa. Also wir sind drei Kontinenten, extrem entlegenen Gegenden, wo technologischer Vorstand überhaupt nicht vorhanden ist. Und natürlich auch, weil diese Rohstoffe, die wir brauchen, ja als dreckiger Klumpen Erz aus der Erde gewonnen werden, sich dann chemischen Zustandsveränderungen unterziehen, bis sie dann zum Teil eines hochglänzenden Autos in München auf der Straße werden. Und ich denke, Lieferkettentransparenz kennen wir alle so aus dem Supermarktbereich, irgendwie das Hühnerei oder die Banane und von der Farm zum Frühstückstisch. Das ist allerdings deutlich einfacher, weil man diese Ressourcen oder Produkte stickern kann oder man kann was dran machen, man kann einen QR-Code dran setzen, dann kann man jeden bitten, der da in der Lieferkette irgendwie einmal rankommt und sagt, einmal bitte einscannen und dann gibt es quasi wie so eine digitale Nachverfolgbarkeit, dann wurde es zu der Zeit dort eingescannt und man kann sagen, ah, das Hühnerei kommt vom glücklichen Huhn aus der kleinen Region. Im Fall von Kobalt ist das nicht so. Kobalt, wie gesagt, unterliegt extremen chemischen Zustandsveränderungen und auch Bearbeitungen eben in China. Und darauf hat sich nochmal die Firma, für die ich arbeite, spezialisiert, zu sagen, okay, wir entwickeln eine Software, die es möglich macht, Rohstoffe rückverfolgbar zu machen, ohne ein Etikett an sie ranzumachen. Und das, wie wir das machen, können wir gerne bei Wein und Brot dann auch nochmal sprechen. Ich glaube, das geht jetzt zu sehr ins Detail. Aber das ist so mal eine ganz grobe Übersicht darüber.
Aber nochmal zur Konkretisierung. Also was ja. Herr Gutzma sagte, diese seltenen Erden, glaube ich, ging es drum zu 23% aus Österreich. Da würde man bei Ihnen sehen, okay, der letzte Punkt der Lieferkette war Österreich. Aber man könnte dann zurückverfolgen, davor kamen Sie aus dem Land und letztendlich sind Sie in China aus dem Boden geholt worden.
Genau, die direkten Zulieferer sind ja meist nicht das Problem in dem Sinne, also direkte Zulieferer, also gerade Deutschland hat ein extremes großes Direktzuliefererindustrie, Schaeffler, Bosch, also die ganzen großen Unternehmen, die wir kennen, dass die Lieferkettentransparenz bis dahin zu haben, bringt relativ wenig. Interessant wird es quasi, sich anzugucken, woher dann das österreichische Unternehmen beziehungsweise dann der Schaeffler oder der Bosch oder die großen Direktzulieferer für die Automobilindustrie, woher die wiederum ihre Rohstoffe beziehen, um Produkte überhaupt zu erzeugen.
Und können Sie mal sagen, also sind es wirklich große Firmen, jetzt sage ich mal von den Endprodukten, jetzt VW oder so, die, ja. Die auch wirklich bei Ihnen dann Interesse haben an Ihrer Plattform?
Ja, absolut, genau. Also ich sag mal so, unser, also die große Automobilindustrie sind bei uns Kunden, wie jetzt zum Beispiel angesprochen, auch im amerikanischen Bereich, also Ford, GM und Tesla, aber eben auch Volvo Cars und VW haben wir als Kunden und es fängt klein an. Also ich hatte ja auch Ihnen nochmal gesagt, ich möchte auch nochmal gerne so ein bisschen Einblick dazu geben, wo stehen wir eigentlich gerade. Also wir haben wahnsinnig viel von den Herausforderungen gehört und dann vielleicht von mir, von den Lösungsansätzen. Es ist langsam, aber man muss sagen, es gibt mittlerweile Regulatorik dafür. Es gibt eine Batterieverordnung, es gibt den Rohstoffakt, aber es gibt auch quasi nochmal deutsches Lieferkettengesetz, was auch auf europäischer Ebene gehandelt wird. Es gibt ganz wichtig auf europäischer Ebene die ESPA, Eco Design for Sustainable Products Regulation, die wiederum sagt, für Produkte, die kritische Rohstoffe, die wir hier auch gesehen haben, nicht alle, aber eine Auswahl davon, sollen es digitale Produktpässe geben. Das heißt, wir brauchen eine digitale Akte für alle Produkte, die einen relativ hohen Anteil an diesen kritischen und strategischen Rohstoffen haben, um sie dann besser rezyklieren zu können.
Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt noch mal auf zwei Themenaspekte dieser Gesamtthematik eingehen, die Sie auch schon angesprochen haben. Also erstmal die Kreislaufwirtschaftsstrategie und Recycling. Da hatten Sie ja in Ihrem Vortrag deutlich gemacht, da sind wir nicht gut, bei 10%, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und wir sind eigentlich über die letzten Jahre, Jahrzehnte überhaupt auch nicht besser geworden. Jetzt hat ja die alte Bundesregierung, die nicht mehr im Amt ist, noch im letzten Jahr, im Dezember, eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie Kreislaufwirtschaftsstrategie beschlossen. Man weiß natürlich noch nicht, ob die neue Bundesregierung das überhaupt weiterführt oder nicht. Da soll der Verbrauch von primären Rohstoffen stark gesenkt werden. Nachhaltige Produktionsprozesse sollen gefördert werden und auch das Recycling soll natürlich gefördert werden. Können Sie schon irgendwie abschätzen, also wenn diese Strategie wirklich so umgesetzt würde, bringt das den entscheidenden Schritt voran? Braucht es noch deutlichere gesetzliche Regelungen, damit es vorangeht? Wie schätzen Sie das ein?
Also zum einen sind die Ziele, die in der Kreislaufwirtschaftsstrategie stehen, sehr, sehr gut. Und sie adressieren auch deutliche Probleme, die wir haben. Also wir könnten die Recycling-Einsatzquote, wenn man das gesamtwirtschaftlich anschaut, deutlich erhöhen, wenn wir allein im Infrastrukturbereich, im Baubereich, das unserem Schweizer Nachbarn nachtun, dass Sekundärrohstoffe die Präferenz haben. Das heißt, ich muss rechtfertigen als Bauunternehmer, warum ich keinen Recyclingrohstoff nehme. Bei uns ist es genau umgekehrt. Es gibt keinen Bauunternehmer, der freiwillig Recyclingbaustoffe nimmt, weil er nämlich die Garantie übernehmen muss gegenüber dem Bauherren, dass der genau das Gleiche, also dieser Baustoff genau das Gleiche kann. Und das ist sehr schwierig und deswegen sagen die Bauunternehmen natürlich, verständlicherweise, ich nehme den Sand aus der Kiesgrube, da am Inn, das passt. Ne? Und dann steht mein Haus. Und da müssen wir weg, da müssen wir von wegkommen, um quantitativ bei den Baurohstoffen voranzukommen. Bei den komplexeren Produkten ist es ganz einfach so, dass wir beim Produktdesign ansetzen müssen. Wir reden ja die ganze Zeit über oder ganz viel über Autos und Autozulieferer. Es gibt jährlich eine Umfrage, die gemacht wird über Leichtbau und wie sich das Auto weiterentwickeln kann. Und dort steht immer wieder drin, dass die großen Automobilisten ganz klar sagen, unsere Kunden interessiert das nicht, ob das Auto recyclingfähig ist oder nicht. Das fragt uns niemand. Das heißt, wenn wir unseren Anspruch als Menschen in der Gesellschaft nicht ändern und vielleicht drauf gucken und sagen, erstens, wo kommt der Rohstoff her? Und zweitens, wo geht er dann hin, wenn ich mit dem Auto fertig bin? Dann wird sich auch nichts ändern.
Ja. Aber da genau setzt ja quasi auch dieser digitale Produktpass an, dass man erstmal sagt, selbst wenn die Gesellschaft sich dafür interessieren würde, hätten sie ja gar keine Möglichkeit nachzugucken. Ne? Also ich meine, es ist ja nicht wie jetzt zum Mediamarkt gehen, einen Kühlschrank kaufen, dann gibt es A++ und dann wissen wir alle, es ist der Beste für das, was wir haben wollen, sondern diese Nachweisbarkeit gibt es nicht und die soll es zumindest in Zukunft geben, sodass ja, also verantwortungsvolle Konsumenten zumindest die Möglichkeit haben, danach zu gucken.
Genau, mein Traum wäre, dass das, was Sie als A++ bezeichnen, was ja den Energieverbrauch nur beschreibt, sozusagen ein ähnliches Logo zu haben für zum Beispiel Kühlschränke, um zu sagen, das ist so recyclingfähig, das ist so nachhaltig oder halt wenig nachhaltig. Das wäre absolut clever und smart, wenn wir sowas einführen könnten. Ist komplex, aber machbar.
Wobei ja noch eine Sache dazukommen muss, das meiste läuft ja dann doch letztendlich wieder über den Preis. Und das kann der Markt nicht alleine regeln, sondern da braucht es irgendwo gesetzliche Vorgaben. Ist das in dieser Kreislaufwirtschaftsstrategie irgendwie mit angedacht? Weil Sie sagten eben, der Bauhändler nimmt natürlich kein recyceltes, weil er da die Produktqualität vielleicht nicht garantieren kann. Das andere wird aber doch auch sein, dass die Sekundärrohstoffe meist teurer sind als die Primärrohstoffe. Oder ist das nicht so?
Nein, eigentlich sollte das nicht so sein. Das sollte nicht so sein. Wenn Sie sich anschauen, zumindest bei den Massenrohstoffen, bei denen das Recycling relativ gut funktioniert, zum Beispiel beim Aluminium. Das Aluminium ist ja schon in seinem metallischen Zustand. Wenn Sie das Aluminium wieder einsammeln, bezahlt der Kunde die Abfallgebühr und Sie auf dem Recyclinghof können das Aluminium aufkonzentrieren, an einer Aluminiumhütte geben, die können es wieder einschmelzen und sparen dabei 95% allein des Energiebedarfs des Verhüttungsprozesses. Auch viel Transportweg, weil leider haben wir in Deutschland keine Bauxite, Aluminiumrohstoff, sondern der kommt aus Westafrika oder kommt aus Australien. Also auch diesen Transportweg, diese Energie sparen Sie. Das Aluminium, was recycelt wird in Deutschland, sollte sogar deutlich billiger sein. Bei Kupfer könnte ich eine ähnliche Geschichte erzählen, ob das Kupfer jetzt aus Ihrem alten Computer oder alten Auto kommt, hier in Deutschland, und wird nach Aurobis, zur Aurobis in Hamburg gebracht und wird dort als hochwertiges Kupfererz dann eingeschmolzen oder es kommt aus Chile. Was sollte billiger sein? Also für mich, es wird teurere Sekundärrohstoffe geben, dort, wo die Rohstoffe niedrig konzentriert sind und dort, wo es einen technologischen Aufwand bedarf, sie rauszuholen. Aber es gibt keinen Grund, sie nicht herauszuholen. Und diesen Aufpreis sollten wir erstmal quantifizieren und dann sagen, ist es uns das wert, um zum Beispiel eine gewisse Resilienz in unsere Volkswirtschaft reinzubringen, statt immer nur aus dem Ausland zu importieren.
Ja, okay. Noch ganz kurz zu Ihrer Plattform. Wenn jetzt Rohstoffe aus Recycling verbaut werden, das wird bei Ihnen dann auch abgebildet. Das kann man dann auch erkennen.
Genau, also man könnte quasi sehen, also wirklich wie so ein Materialfluss eigentlich wieder abgebildet wird. Und dann sieht man, okay, hier kommen Materialflüsse aus sekundärer Quelle oder aus primärer Quelle. Hier laufen sie dann vielleicht wieder zusammen. Also eigentlich so ein schönes, mehrere Flüsse, die zusammenkommen. Dort könnte man das dann sehen und dann dementsprechend auch verstehen, mit wie viel CO2 sind die vielleicht dahergekommen, weil genau nämlich zu dem Punkt, dass man eigentlich denken würde, es wäre ökologischer, also ein Material ist ökologischer, wenn es aus sekundärer Quelle kommt. Das stimmt leider dann teilweise auch nur bedingt, weil eben die Transportwege dann wieder mit eingerechnet werden müssen, weil auch wenn wir sie hier wieder herausziehen, quasi die Rohstoffe, müssen sie leider doch wieder oft nach China geschickt werden, um dort dann wieder aufbereitet zu werden, um dann wieder als Produkt, in einer Qualitätsstufe für unsere Produkte dann wieder zurückzukommen.
Ich würde gerne darauf reagieren. Ja. Das ist das fundamentale Problem. Da haben Sie absolut recht. Wir bringen selbst unsere Sekundärrohstoffe nach China, um sie zu verhütten. Und das ist für mich völlig unakzeptabel. Ja. Ja, also es tut mir leid, das kann eigentlich kein Gesetzgeber zulassen in der Europäischen Union. Das sind 500 Millionen Menschen in Europa, die sehr viel Sekundärrohstoff produzieren. Und wir schaffen selbst unseren Sekundärrohstoff noch weg. Warum? Weil wir nicht mehr die technologische Kompetenz haben und auch vielleicht nicht die Energiepreise anbieten können, die notwendig wären. Ne?
Genau, da würde ich ja jetzt auch wieder sagen, das ist eben eine Frage des Preises und es ist eben billiger wahrscheinlich, die Sachen erstmal nach China zu schaffen, da verarbeiten zu lassen und wieder zurückzuholen. Also sprich, es muss dann auch irgendeine Gesetzgebung geben, die das dann
subventioniert oder zumindest das. Genau. Also ich glaube, das Problem ist halt eben oft der wirtschaftliche Aspekt hinter einer, also man könnte jetzt einfach sagen, okay, dann bauen wir jetzt hier einfach Recyclingkapazitäten auf. Das Problem daran ist, dass keiner das machen möchte, weil die Wirtschaftlichkeit nicht klar ist dabei. Warum ist die nicht klar? Man weiß halt einfach nicht in einem, ich sag jetzt mal, da wird einem eine Batterie hingestellt, eine riesige EV-Batterie, die ist ja so, keine Ahnung, so anderthalb Meter mal, ja auch so anderthalb Meter ungefähr, ein bisschen länglicher. Der Recycler oder auch der Autobesitzer oder Batteriebesitzer in dem Fall weiß überhaupt nicht, wie viele Rohstoffe sind eigentlich in dieser Batterie drin oder wie viele von den wertvollen Rohstoffen sind eigentlich drin. Zum Beispiel ist ein Kobalt super wertvoll. Das heißt, man weiß, diese Batterie könnte noch sehr hohen Wert haben, ein paar tausend Euro oder sogar ein Minusgeschäft sein für den Recycler, wenn da kein Kobalt, Nickel oder andere wertvolle Rohstoffe drin sind. Und das wiederum, da setzt dann wieder diese ESPR, Eco-Design for Sustainable Products Regulation ein, wo man sagt, ein digitaler Produktpass soll Transparenz über die Inhaltsstoffe zumindest bieten, damit auch ein Recycler informierter sagen kann, ich nehme die Batterie an oder ich nehme sie nicht an. Aber in dem Fall müsste dann quasi auch eine Regierung reinkommen und sagen, dort, wo es nicht wirtschaftlich ist, müsste man halt anfangen zu subventionieren.
Einen zweiten Themenkomplex, den ich jetzt noch erstmal hier auf dem Podium ansprechen will, bevor Sie auch mit Ihren Fragen zum Zuge kommen, ist eben die Frage von Menschenrechten und Umweltschäden. Sie hatten es am Anfang schon mal gesagt, vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen genauer ausführen. Wie kann da Ihre Plattform zu beitragen, eben Umweltschäden zu verhindern, Menschenrechtsverletzungen, ja nicht zu verhindern, aber sie zumindest deutlich zu machen? Und vor allem, es reicht ja nicht, dass das dann bei Ihnen abgebildet wird und VW weiß, wie das ist, sondern letztendlich muss der Konsument es dann ja mitbekommen. Ich weiß nicht, gibt es den Schritt überhaupt schon, dass der Konsument Ihre Informationen auch dann irgendwo ablesen kann, wie eben diese Kühlschrank mit 3+ Sternen?
Genau, also Sie haben sich ja schon selber korrigiert quasi, wir können es leider nicht verhindern. Das Einzige, was wir machen können, ist eine Nachweisbarkeit zu schaffen, wo es herkommt, beziehungsweise unseren Industriekunden zu zeigen, hier ist die Rückverfolgbarkeit des Rohstoffes nicht gegeben. Das heißt, aus irgendeinem, wir sagen es dann sehr neutral und sagen, hier gibt es Material unbekannter Herkunft, das in die Lieferkette reinkommt. Und Material unbekannter Herkunft heißt absolutes Risiko. Also wer nicht weiß, wo seine Rohstoffe herkommen, der duldet ein Risiko von, also jetzt mal ganz drastisch zu sagen, Kinderarbeit. Und ich kann mal vielleicht ein Beispiel geben, was sehr klassisch ist, weil Kobalt kennt ja jeder, aber es gibt auch Mica oder Mica oder Glimmer, auch auf Deutsch. Das ist ein Rohstoff, der sitzt, der ist eigentlich überall das, was glänzt und glitzert. Also Lacke, Nagellacke, Autolacke, ganz viel in der Kosmetikindustrie von uns, alles, was schimmert, mehr als glitzert. Und das ist ein Rohstoff, der sitzt nicht tief unter der Erde, vielleicht so 1,5 Meter, und er lässt sich eben sehr gut mit den Händen rauspulen, weil er eben zweimal dafür kein schweres Geschütz braucht. Deshalb ist es ein Rohstoff, der extrem anfällig ist für Kinderarbeit. Und man kann ihn, sage ich mal, relativ einfach in Indien oder Indonesien quasi in seinem Hinterhof anfangen, Löcher zu buddeln. Diese Löcher werden dann aber zu Tunneln und da wiederum gibt es Einschutzgefahren für Kinder. Und gleichzeitig ist dieser Mica oder auch Glimmer genannt extrem günstig. Es ist wahnsinnig billig. Und dadurch gibt es kaum Investitionen eigentlich in diesen Rohstoff, die Lieferketten zu verbessern. Auch eine Rückverfolgbarkeit für diesen Rohstoff zu etablieren, kostet so viel mehr, als dass dieser Rohstoff kostet. Die Margen sind so gering, dass es leider total prekäre Situationen sind. Und da gibt es jetzt zum Beispiel schon auch mehr, Bewusstsein, Aufmerksamkeit auf diesen Rohstoff. Und das kann quasi unsere Plattform zeigen, zumindest, dass das Mica zum industriellen Minenunternehmen kommt und nicht aus einem Hinterhof.
Aber wenn ich mich jetzt interessiere, kann ich auf Ihrer Plattform als Konsument das schon...
Sie selber hätten keinen Zugang, aber es gibt quasi jetzt den Batteriepass. Das ist der erste Produktpass. Der allererste, der ins Leben gerufen wird, kommt im August 2027. Wir machen das schon für Volvo Cars. Das heißt, jeder, der sich ein Volvo, ein Elektro-Volvo kauft, die gehen jetzt schon von den Produktbändern, findet auf der B-Säule vom Auto einen QR-Code, den kann man einscannen und sieht zumindest, welche Rohstoffe sind da drin, wo sind die hergekommen und mit welchem CO2-Gehalt kommt mein Auto quasi daher.
Aber erstmal nur für die Batterie oder für das ganze Auto?
Erstmal nur für die Batterie. Okay. Aber okay. Tatsächlicherweise sind schon Autoproduktpässe auch im Gespräch.
Okay, ja. Gut. Herr Gutzmann, Sie haben ja gesagt, wir haben ein großes Potenzial, was absolut nicht genutzt wird hier bei uns für die Gewinnung von Rohstoffen und auch eben in Europa insgesamt. Wenn wir jetzt wirklich viel verlagern würden von der Produktion eben aus den Ländern des globalen Südens hier nach uns, glaube ich, werden ja hier keine Menschenrechtsverletzungen passieren. Es wird auch keine Kinderarbeit geben. Aber die Umweltzerstörung oder zumindest die Umweltverschmutzung, die mit Rohstoffgewinnung verbunden ist, können wir wahrscheinlich hier ja auch nicht unbedingt verhindern. Oder sehen Sie da Chancen, dass man hier Standards direkt setzt, dass das auch hier akzeptiert wird?
Also zum einen ist es ganz klar, Bergbau, genauso wie jede andere industrielle Tätigkeit, jede Landwirtschaft, jede Forstwirtschaft, bedeutet einen Impact auf die Umwelt. Wir als Menschen haben einen Impact auf die Umwelt jeden Tag. Der Bergbau ist hier keine Ausnahme. Der Impact ist sehr lokal und dann sehr intensiv, insbesondere wenn Sie einen Tagebau anlegen würden. Ich glaube nicht, dass ein großer Tagebau in der Nähe von München zum Beispiel zulässig wäre. Aber Rohstoffe, die wir in Deutschland, gerade Erze, die wir in Deutschland noch finden können, liegen sowieso tief unter der Erde, nicht wie der Glimmer sozusagen, den jeder im Hinterhof abbauen kann, sondern wenn wir Lagerstätten finden, zusätzlich neue Lagerstätten, dann tief im geologischen Untergrund. Schönes Beispiel ist der Kupferschiefer in der Lausitz, direkt an der Grenze zu Polen, in der Nähe von Weißwasser. Dort ist die Abbautiefe, die angestrebt wird, zwischen 900 und 1500 Meter unter der Oberfläche. Wenn Sie sich anschauen, Flussspatbergwerk, die Käfersteige in der Nähe von Pforzheim, die wieder aufgemacht werden soll, mehrere 100 Meter unter der Erdoberfläche. Sie werden ein Eingangsportal sehen, in den Laster hineinfahren. Sie werden sehen, dass die Laster befüllt wieder rauskommen. Sie werden auf jeden Fall eine kleine Halde haben und auch ein industrielles Absitzbecken, wie es viele Industrien haben. Ansonsten wird dieses Bergwerk nicht auffallen. Insofern hat sich der Bergbau sehr stark entwickelt und die Rohstoffverarbeitung. Aber mir geht es bei den heimischen Rohstoffen noch um zwei andere Themen. Das eine ist, wir können nicht unseren Impact immer nur verlagern ins Ausland. Wenn wir selber einfach nur blind beide Augen zumachen und sagen, wir sind ein rohstoffarmes Land, wir haben gar nichts. Wir sind kein rohstoffarmes Land. Und wir sollten die Potenziale, die wir haben, erkunden und dann entscheiden, wo können wir einen Abbau erlauben, wo können wir keinen Abbau erlauben. Diese erste Stufe der Exploration ist etwas, was der Staat machen muss, letztlich der Bund und die Bundesländer. Sobald es betriebswirtschaftliche Potenziale dann gibt, also wettbewerbliche Datensätze, die darauf hinweisen, es gibt Potenzial, dann wird das ein privatwirtschaftliches Unterfangen, wo dann gegebenenfalls gebohrt wird, so wie zum Beispiel Anglo American zurzeit in Thüringen bohrt, auf Rohstoffe. Und erst dann, 12 bis 15 Jahre später, kommt die Entscheidung, können wir hier etwas abbauen oder nicht. Und wir lassen häufig nicht mal diese ersten 12 bis 15 Jahre zu, sondern sagen lieber, wir haben sowieso nichts zum Abbauen. Das möchte ich nicht. Das Zweite ist, wie können wir dem Rest der Welt sagen, wie sie ihre Rohstoffe abzubauen haben, wenn wir selber nicht die Technologie dafür vorlegen, testen, einsetzen, direkt bei uns vor Ort, weil es interessiert uns, den Umweltimpact zu minimieren. Und das ist der zweite Grund, warum ich glaube, dass wir in der EU und auch in Deutschland einen heimischen Rohstoffsektor brauchen, wo wir zeigen, so geht impactarme Rohstoffgewinnung. Witzigerweise ist das passiert, diese Export der Technologie bis Ende der 80er Jahre. Als dann die letzten Erzbergwerke in Deutschland geschlossen haben, kann man richtig sehen, wie auch viel der Technologieentwicklung international plötzlich sehr abgeflacht ist, weil diese Initiative, neue Technologien zu entwickeln, dann plötzlich aus Europa, brauchen wir nicht nur Deutschland zu sehen, quasi tatsächlich eingeschlafen ist.
Letztendlich ist das ja dann die ethische Dimension dieser ganzen Problematik. Ja. Und da gilt es dann natürlich auch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, weil ich kann mir ja vorstellen, sobald irgendwie klar ist, da soll geguckt werden, ob überhaupt Rohstoffe da sind, wird sich eine Bürgerinitiative bilden, die dagegen ankämpft, dass überhaupt unter Umständen vor ihrer Haustür sowas entsteht. Und dann muss man eben, wie Sie gesagt haben, auch ethisch argumentieren und sagen, wir können es nicht immer verlagern, sondern es muss auch bei uns passieren. Gilt ja für Windkraft und solche Sachen genauso. Okay, ja, soweit. Vielleicht noch als letzte Frage, die ich eigentlich Herrn Bittner stellen würde, aber da können wahrscheinlich Sie auch was zu sagen. Was halten Sie von freiwilligen Verzicht von Unternehmen oder auch von Branchenvereinbaren, wo eben dann gesagt wird, wir verzichten auf Kinderarbeit, wir gucken, dass Umweltstandards auch im globalen Süden eingehalten werden, wir garantieren Mindestlöhne. Also, dass das jetzt nicht gesetzlich oder über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz vorgeschrieben wird, sondern dass Branchen sich zusammentun und sagen, das garantieren wir jetzt. Kennen Sie da Beispiele, wo es funktioniert und was halten Sie von solchen Sachen?
Es gibt natürlich sehr, sehr viel, sag ich mal, Verbände, Allianzen, die sich zusammentun und für diese Themen einstehen. Und es gibt auch welche, in denen wir auch aktiv sind, eben weil es ja im ersten Schritt erstmal um eine Transparenz geht, also erstmal Licht anmachen in einem dunklen Raum geht, um dann zu gucken, in welche Ecken müssen wir eigentlich gucken. Und ich muss leider sagen, dass ich finde es eine etwas traurige Realität, weil alles, was freiwillig ist, leider in Unternehmen keine Priorität findet. Natürlich, das gibt es dafür Abgesandte und es gibt Jobs innerhalb dieser großen Unternehmen, wo Mitarbeitende sich in diese Gremien reinsetzen und in Workshops mitarbeiten und man sagt, jetzt haben wir hier nochmal ein neues Regelwerk und mit diesem Regelwerk wollen wir jetzt arbeiten und es ist, wenn es keine Gesetzgebung ist, ist es wahnsinnig schwer, das umzusetzen, weil selbst wenn man ein in Deutschland ansässiges Unternehmen findet, das sich dem verschrieben hat, ist es ja komplett abhängig von dem Willen seiner Lieferanten und seiner Lieferkette, ob sich das durchsetzen lässt. Und dieses Durchsetzen von Datenbereitstellung oder wir können es auch Informationsbereitstellung nennen, ist wahnsinnig schwer, weil man kommt sehr schnell in Gespräche rein von wegen Datensicherheiten beziehungsweise auch von Geschäftssensibilitäten. Wir können ja jetzt nicht sagen, wo unsere Lieferanten herkommen. Und es ist natürlich, also eine Lieferketten-Intransparenz ist nicht, weil wir es nicht anders können. Das ist ja ein bewusstes Konstrukt, davon leben ja sehr viele Unternehmen, quasi eine Intransparenz in Lieferketten reinzubringen, um eben zu verschleiern, wo etwas herkommt, wie billig sie etwas bezogen haben, damit sie es dann mit höheren Margen weiterverkaufen können. Weil wenn es überall dort Transparenz gäbe, dann gäbe es natürlich auch diese Margen nicht mehr zu diesem Punkt. Und da gibt es natürlich gigantische Industrie und auch ja globale Akteure und Unternehmen, die das absolut versuchen zu verhindern, Transparenz in diese Lieferketten zu bekommen. Ja.
Gut, also da wäre Ihr Punkt nochmal, es muss eigentlich über die Rahmenordnung, über die Gesetzgebung vorgegeben werden.
Es muss Gesetzgebung und ja. Es muss okay. In der Gesetzgebung muss zusätzlich auch eine Beweisbarkeit festgeschrieben werden. Es ist nicht nur, dass man es macht, sondern wie macht man es und wie weist man es nach, weil es, also es liegt nicht am Können. Also wir können alles wollen. Darum geht's.
Okay, ja, vielen Dank. Erstmal soweit hier das reine Podiumsgespräch. Ich würde Sie jetzt bitten, Sie können sich melden für Ihre Fragen und ich frage nochmal bei meiner Kollegin Frau Dr. Löffler nach, ob schon was auch online an Fragen eingegangen ist. Ja, bitte Ihre Wortmeldung. Ja, ich glaube Sie.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Marius Linkamp. Ich leite den Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik an der TU München und ich habe drei Anmerkungen zu den Vorträgen und Kommentaren. Zum einen, ich muss das Auto so ein ganz klein bisschen entlasten. Es gibt die Altautoverordnung und seit 2015 müssen 95% von den Fahrzeugen wieder recycelt werden. Das klang eben so ein bisschen anders, dass die Autos da irgendwie nicht so ganz sauber wiederverwertet werden könnten. Es sind alle Teile gekennzeichnet. Also da ist ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein für das Recycling vorhanden. Punkt zwei eher als Frage. Sie hatten eine Option angeboten, dass Deutschland vielleicht oder Europa 10% eigene Förderung für kritische Rohstoffe vielleicht machen könnte. Wäre nicht eine Alternative, die vielleicht billiger wäre, einen strategischen Vorrat für eine gewisse Zeit anzulegen, als selbst diese wahrscheinlich doch sehr hohen Förderkosten in Kauf zu nehmen. Und vielleicht nur eine dritte bescheidene Anmerkung. Natürlich, das Lieferkettengesetz ist die Idealform der positiven Rückmeldung, dass die Lieferkette in Ordnung ist. Manche bezeichnen das natürlich im Moment auch als Bürokratiemonster. Und ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt nur eine Seite gezeigt wird, nämlich von einer Firma, die damit Geld verdient, die Lieferkette zu dokumentieren. Ich fand Ihren Vorschlag als Moderator da durchaus gut. Ich glaube, es gibt auch durchaus eine Bereitschaft von vielen Firmen zu sagen, wir verzichten aktiv auf sozialkritische Fördermethoden. Also da hätte ich mir eine gewisse Ausgewogenheit in der Diskussion nochmal gewünscht.
Vielen Dank. Vielleicht, ich glaube, Sie waren mit den 10% erstmal angesprochen.
Ja, diese 10%, die kommen nicht von mir, sondern die sind vom Critical Raw Materials Act. Das heißt, die sind in Brüssel unter den Mitgliedstaaten sozusagen diskutiert und dann so festgelegt worden für die strategischen Rohstoffe. Das heißt, die 17, die auf der Folie genannt waren, unter anderem Kupfer und seltene Erden. Persönlich halte ich eine Vorratshaltung für jedes Unternehmen für wichtig. Es widerstrebt natürlich dem Betriebswirtschaftler, der sagt, just in time. Ne? Da haben wir uns dran gewöhnt. Allerdings muss ich sagen, vielleicht, ich kann jetzt nicht über die bayerische Autoindustrie reden, ne, das weiß ich nicht. Aber über die Industrie im Freiberger Raum, im mittelsächsischen Raum, die Rohstoffe benötigt und diese aus China bezieht. Dort hat man mittlerweile langfristige Vorräte angespart, angelegt, um das abpuffern zu können. Das ist also absolut eine valide Maßnahme, genauso wie Sie das sagen. Sie hatten auch was über das Recycling gesagt von Autos. Die Regeln stehen fest. Es ist aber auch sicherlich so, dass uns viele Millionen Autos im Jahr verloren gehen aus dem Recycling. Nur ein kleiner Teil der Autos, die hier abgemeldet werden, werden so ordnungsgemäß recycelt, weil sie nämlich in andere Teile der Welt exportiert und dort verkauft werden. Ob dort die Recycling-Gesetzgebung des deutschen Staates noch gilt, glaube ich eher nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Autohersteller sich darum bemühen, diese Autos zurückzubekommen. Ja, also es sind die ordnungsgemäß abgemeldet und dann tatsächlich einen Recycler erreichen, von denen Sie reden, wo dann auch die Recyclingquote sehr hoch ist.
Ja, dann vielleicht zum zweiten Teil der Frage mit den Lieferketten, Frau Müller-Hofstätte.
Ja, genau. Also beziehungsweise ich wollte auch noch mal einmal aufs Kommentar auch noch mal eingehen mit der ausgewogenen Sichtweise und also wer jetzt quasi für auch dieses deutsche Lieferkettengesetz ist. Man muss tatsächlicherweise sagen, dass das eher ein Ruf der Industrie ist. Also man kann ja schon mal sagen, die Unternehmen wollen ja Lieferkettentransparenz. Also ich zu keinem Zeitpunkt habe ich gesagt, keine. Also unsere deutschen Unternehmen hätten gerne mehr Lieferkettentransparenz. Können das allerdings nicht mit ihren Lieferanten und insbesondere Sublieferanten durchsetzen, wenn es dafür eben keine Gesetzgebung gibt. Also der Ruf nach starker Regulatorik kommt weniger von mir und mehr von unseren Kunden, weil da natürlich einfach die Projekte einfacher umzusetzen sind. Und dort, wo wir Projekte gemacht haben, wo es um Freiwilligkeit geht, ist es sehr zu stark verlangsamt. Man könnte es auch Hinhaltetaktik nennen, bei Sublieferanten, die dann erstmal nicht mitmachen oder sagen, sie machen mit und machen dann nicht mit. Also dafür ist die Regulatorik so wichtig, um eben Unternehmen das in die Hand zu geben, die wirklich das wollen, auch an ihre Sublieferanten ranzutreten und zu sagen, wir können nicht mehr weiterarbeiten in dem Maße, wenn es quasi nicht Gesetzgebung ist. Das war jetzt nur nochmal so ein Kommentar, dass das mehr quasi von der Erfahrung gesprochen und von den Industrieteilnehmern, mit denen wir zusammenarbeiten.
Vielen Dank.
Dürfte ich da noch was nachfragen? Weil dieses Bürokratiemonster, das habe ich auch aus der deutschen Großindustrie gehört. Muss das denn ein Bürokratiemonster sein, diese Nachverfolgbarkeit? Ich hätte gedacht, das ist alles digital.
Ja, das ist das Schlimme da drin. Es geht quasi darum, ich hatte das am Anfang schon ein bisschen angesprochen, es wird was gewollt, Informationen gewollt. Und dann kann man das sowieso wie so eine Checkliste haben, wo dann ein Unternehmen nur noch Häkchen dran setzt und sagt, das haben wir alles gemacht. Der interessante Teil ist natürlich, der dahinter liegt. Also zu sagen, die Abfrage zu machen, kommt ihr Kobalt von einem industriellen Minenunternehmen oder wie viel Prozent? Und dann trägt man da 100% ein. Die Frage ist natürlich, was steckt hinter dieser Information? Woher hat der Hersteller diese Information und woher hat wiederum das Unternehmen die Information von dem er es dann bekommen hat. So. Und wenn man, das Wichtige ist ja quasi, dass diese Checkliste, die jetzt nun die Regulatorik vorgibt, sinnhaft ist. Das heißt, wir wollen ja nicht nur irgendwas abfragen und sagen, ah, wir haben die Antwort, danke, sondern müssen ja quasi irgendeinen Prozess oder einen Mechanismus in diese Industrie reinbringen, zu sagen, wie schafft man die Beweisbarkeit dafür? Da gibt es natürlich mehrere Zahnräder, die ineinander, da gibt es natürlich Auditoren, Inspektionen, aber eben auch eine digitale oder Technologie, die uns ja zur Verfügung steht, dafür zu nutzen. Und es wird auch als Bürokratiemonster gesehen. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn das quasi nicht sinnhaft ist, dann ist es wirklich nur jemanden hinzusetzen, der nur noch irgendwelche Tabellen ausfüllt, statt wirklich was grundlegend in seiner Beschaffung zu ändern.
Okay, vielen Dank. Sie hatten sich als Zweiter gemeldet, hier vorne.
Sie haben einleuchtend dargestellt, welche Maßnahmen notwendig sind und wie vernünftig die sind. Und man muss sich fragen, warum geschieht das nicht? Und erstens wird die technische Möglichkeit eine Rolle spielen, auch die Wirtschaftlichkeit und die Nachfrage. Und dann kommt als nächstes, ja, das muss dann vorgeschrieben werden. Da stelle ich mir vor, was im Recycling vorgeschrieben werden soll. Es ist ja schon seit vor 30 Jahren das Abfallwirtschaftsgesetz und die Altautoverordnung hat das festgelegt. Und da hat man festgestellt, dass es an sich furchtbar schwierig ist, in jedem Sektor was vorzuschreiben. Und dann frage ich mich, die Wirtschaft ist ja und die Techniker sind ja nicht unvernünftig, wer das macht. Wer macht die Gesetze und die Vorschriften? Das machen die Ministerien und, Entschuldigung, die Beamten, ich war auch einer, aber woher sollen sie das Wissen haben? Sie müssen dann in jedem Wirtschaftszweig untersuchen, wenn es nicht gemacht wird, und das regeln. Und die Frage zum Bergbau, Sie haben vollkommen recht, Bayern ist sehr reich an Bodenschätzen. Warum ist das eingestellt worden? Weil es unwirtschaftlich war. Und Sie haben auch angesprochen, da muss der Staat was machen. Ja, wer ist der Staat? In dem Fall, es gibt ja auch das Bundeswirtschaftsministerium, da ist auch eine Rohstoffabteilung und die können Vorschläge machen, aber durchführen muss das die Wirtschaft und wer bezahlt es? Die geologischen Landesämter, die untersuchen das auch, aber die Untersuchung ist ja teuer und da müssen dann sich die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden. In jedem Land und in Bayern ist das teilweise geschehen und dann muss man auch sehen, wenn Vorschriften gemacht werden, ja, dann auf EU-Ebene. Und stellen Sie mal vor, welche Vorschriften das sein sollen. Und Sie wissen ja auch, Sie haben es ja auch angeführt, dass dann die Nutzung des Bergbaus nach der Exploration ja 5 bis 10 und mehr Jahre dauert, sodass die Zeit dann überbrückt werden muss durch Recycling, durch Vorschriften, die so detailliert, wie Sie es dargestellt haben, nicht möglich sind.
Ja, vielen Dank. Wollen Sie da direkt drauf eingehen?
Ja, es war jetzt in dem Sinne ja keine Frage, sondern eher ein Kommentar. Ich gebe Ihnen ganz explizit recht, dass es nicht die Rolle des Staates ist, die Rohstoffversorgung der Industrie zu sichern. Aber es bedarf einer Partnerschaft zwischen Staat und Privatindustrie. Die haben wir zum Beispiel bei der Energie. Gibt es diese Partnerschaft? Schauen Sie sich an, wie schnell der deutsche Staat reagieren konnte, als das russische Gas ausgeblieben ist oder drohte auszubleiben. Wir haben dies nicht bei den mineralischen, metallischen Rohstoffen. Alles, wo ich möchte, dass der Staat sich mehr einschaltet, ist zu sagen, wir müssen ein Fundament sozusagen schaffen, auf dem eine Rohstoffwirtschaft funktionieren kann. Ein kleines Beispiel dazu, bei unseren lieben Nachbarn in Österreich gibt es ein Wolframbergwerk im Naturpark Hohe Tauern namens Mittersill. Dort gibt es, wenn man so möchte, eine private und öffentliche Partnerschaft. Wenn der Wolframpreis so niedrig ist, dass das Bergwerk eigentlich schließen müsste und damit geflutet wäre, wenn man die Pumpen abstellt und nie wieder in Abbau gehen kann, dann springt der österreichische Staat tatsächlich ein und sichert das ab. Wenn man sich denkt, das ist ja ungewöhnlich, dass ein Staat sowas macht, dann möchte ich daran erinnern, dass das, was wir heute als Aktien bezeichnen, Aktienmarkt, aus den Kuxen stammt, die im Bergwerk, im Bergbau schon seit Hunderten von Jahren vergeben wurden. Dort hat ein Aktieninhaber, ein Kuxeninhaber, nicht nur Profite eingestrichen, sondern auch bezahlt, dass die Bergleute das Bergwerk offen halten, selbst wenn sie für eine Zeit nicht profitabel waren. Ja, wir haben uns an eine Wirtschaftsform gewöhnt, die eigentlich unnormal ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja? Wir haben noch sehr viele andere Fragen. Von daher würde ich jetzt mal zu einem anderen Komplex übergehen und bitte jetzt noch mal meine Kollegin aus den Online-Fragen etwas vorzustellen.
Ja, wir hatten tatsächlich 2 Fragen, die würde ich jetzt auch zusammenfassen angesichts der Zeit und sie passen auch in eine ähnliche Richtung. Sie nehmen Bezug auf Ihren Vortrag, Herr Professor Gutzmer, und auf diese Folie, die gezeigt hat, dass Formen der Energiegewinnung, auf die in Zukunft gesetzt werden soll, ja auch einen hohen Rohstoffbedarf haben. Der Teilnehmer fragt sich, was bedeutet das jetzt für eine nachhaltige Energiewende? Und jetzt ganz konkret, kann der Rohstoffbedarf durch Technik absehbar verringert werden durch neue Technologien? Und ich würde daran anschließen, die Frage nach dem Recycling, über die hatten wir auch schon mehrfach jetzt heute gesprochen, gibt es denn aktuell schon die notwendige Technologie, um benötigte Rohstoffe in ja, sagen wir mal, signifikanten Umfang auch schon zu recyceln.
Gut, ich fange mal mit der ersten Frage an. Rohstoffbedarf für erneuerbare Energiesysteme, das wird immer weiter reduziert. Das ist natürlich ein Ansinnen der Industrie. Wir haben ja hier einen Kollegen aus dem Leichtbau mit im Raum, den Ressourcenbedarf, sagen wir mal, pro Megawatt erzeugte Energie immer weiter zu reduzieren. Weil das macht die Technologie günstiger in der Herstellung. Und das ist absolut sinnvoll und das entwickelt sich sehr dynamisch weiter. Gut. Insofern, ja, wir werden weniger Rohstoffe pro Megawatt installierte Leistung benötigen. Aber es bleibt trotzdem dabei, dass wir zum Beispiel beim Kupferbedarf in den nächsten 30 Jahren so viel Kupfer fördern müssen, wie in der gesamten Geschichte der Menschheit bisher, um die globale Energiewende umzusetzen. Ob das möglich sein wird, ob wir diese Bergwerkskompetenzen, diese Bergwerke eröffnen können, ob die genug Kupfer liefern, werden wir sehen. Es ist dramatisch, muss man sagen. Also Kupfer, würde ich vermuten, wird das neue Öl und Gas. Ja, wir werden uns darum streiten. Das Zweite, das Recycling. Recycling, wenn Sie Metallrecycling sich anschauen, wie das, was Ihrem alten Kühlschrank zum Beispiel passiert, dann können Sie es mit Mordor vergleichen. Ja, also alle kennen Sie Herr der Ringe, Sie wissen, wie Mordor aussieht. Grau, düster und rohe Gewalt. Ja, gehen Sie mal in eine Recyclinganlage, wo Kühlschränke oder auch Fernseher recycelt werden. Das ist sehr, sehr rohe Gewalt, um in kürzester Zeit die wichtigsten Rohstoffe, die teuersten Rohstoffe zu extrahieren und den Rest sozusagen dann in eine Müllverbrennung zu bringen. Wir müssen hier smarter werden, besser werden. Ganz einfach. Und selbst wenn das bedeutet, dass man diese Technologie und die Entwicklung dieser Technologie zunächst subventionieren muss mit staatlichen Mitteln. Ja, wir haben auch die Energiewende selbst subventioniert, um sie loszutreten. Sie war notwendig und da hat die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit für die ersten Jahrzehnte keine Rolle gespielt.
Aber da denke ich mir, kann man doch auch sehr viel jetzt von KI, von bildgebenden Verfahren erwarten, also jetzt im Recycling, dass da noch viel, viel genauer und wie Sie sagen, viel feiner auch getrennt werden kann. Und nicht, dass da Menschen sind, die das auseinandersortieren müssen, sondern dass das dann alles automatisch mit Robotern und KI laufen kann. Oder sehe ich das falsch?
Also ich kann Ihnen nur sagen, Deutschland ist ein Land der langen Entscheidungswege. Wir versuchen als Institut, Sie haben ja meine Eingangsfolie gesehen, wir versuchen seit dem Jahr 2014 eine pilotskalige Forschungsinfrastruktur zum Smart Recycling gefördert zu bekommen von einer Bundesregierung, einer Landesregierung, einer europäischen Regierung, ist egal. Und wir haben immer noch keine Entscheidung. Ja, also es ist langsam, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Vielleicht gibt es ja ein weiteres Start-up, was diese Sache dann angeht, weil es Gewinn verspricht.
Ich bin beschäftigt, da war ja jemand anders ganz gerne mal.
Okay, ja, gibt es hier im Saal noch, ja bitte, Ihre Frage.
Stimmen Sie mir zu, dass der Abbau seltener Erden nicht wegen Kinderarbeit abgelehnt werden kann? Da müssen wir eben das ändern mit dort Gewerkschaften und so weiter. Das hat ja auch bei Benetton geklappt und in der Textilindustrie in Indien geklappt. Muss man unter Druck setzen. Das können die Konsumenten im Westen machen. Das ist auch gelungen. Und das andere, die Windkraft kam auch ein bisschen schlecht zutage hier. Ist Ihnen klar, das unglaubliche Windpotenzial ist das 6,4-fache in Deutschland. Das können wir machen aus Strom und das berühmte, in Verruf geratene Neodym muss man nicht unbedingt haben. Der berühmte deutsche Hersteller Enercon von Windanlagen verwendet es nie. Man braucht dann elektrotechnisch etwas mehr Erregerstrom. Aber es ist alles nicht so schlimm mit dem Neodym, weil es immer wieder verwendet werden kann. Ja, also es werden Sachen Teufel an die Wand gemalt. die nicht sein müssen.
Ja, darf ich vielleicht noch eine Sache dazu sagen? Ich finde das ein total wichtiges Kommentar, weil es stimmt, dass immer, wenn es um Rohstoffe geht, es ist irgendwie ein sehr deprimierendes Thema und zum Schluss sitzt man da und denkt sich, oh Gott, was machen wir mit der Energiewende? Das ist ja der Teufel und damit möchte ich niemanden nach Hause schicken mit diesem Gefühl, weil ich glaube, die Kernbotschaft ist, dass die Energiewende mit wirklich sehr vielen Herausforderungen auf uns zukommt. Aber die Möglichkeiten dieser Herausforderungen Herr zu werden, die sind da, die müssen halt nur angegangen werden. Also das ist das Einzige, was gemacht werden muss. Aber die Möglichkeiten überwiegen den negativen Aspekten, wenn man nicht in die Energiewende gehen würde. Und deshalb sollten wir das natürlich machen. Wir sollten nur die Energiewende mit ethisch korrekten Lieferketten hinbekommen.
Und man muss ja auch sagen, Sie hatten ja auf Ihrer Eingangsfolie gesagt, worüber Sie alle nicht sprechen, eben insbesondere die Rohstoffe, die wir bis jetzt gebraucht haben, vor der Energiewende. Und die sind ja auch nicht von uns. Das Gas haben wir aus Russland bezogen, Öl eben auch. Und das ist ja nicht weniger problematisch. Also insofern, das haben wir jetzt heute nicht thematisiert. Aber wenn es jetzt so aussehen würde, als wenn wir uns mit der Energiewende jetzt ganz viele neue Probleme schaffen, die wir vorher nicht hatten, das stimmt natürlich dann auch nicht. Also insofern würde ich Sie noch mal bestärken in Ihrer Aussage. Ja, vielleicht noch eine abschließende kurze Frage, weil wir sind so langsam am Ende unserer Zeit. Ja, bitteschön.
Elena Weigel, ich habilitiere mich an der Universität Augsburg, bin Juristin und forsche zu nachhaltiger Gesetzgebung. Und meine Frage wären Sie beide, Sie haben es ein bisschen angerissen, Sie würden sich eine Rechtsgrundlage wünschen, wie man mehr explorieren kann oder den Abbau stärken. Würden Sie sich eher regulatorische, gesetzgeberische Aktivitäten wünschen oder eher Deregulierung, also mehr Freiheit im Verwaltungsverfahren? Was wär Ihr Ansatzpunkt an Sie beide gerichtet?
Okay, dann fange ich mal an, die Aktivitäten im Rohstoffsektor angehen in Deutschland, würde ich mir wirklich wünschen, dass es zum einen es gelingt, im Schulcurriculum, welches jedes Kind durchläuft, in Deutschland diesen Rohstoffaspekt mit einzubringen, dass die jungen Menschen ein besseres Verständnis für dieses Thema haben, ja, und damit die gesellschaftliche Gesamtkompetenz gestärkt wird. Mir hat man im Bundeswirtschafts- und Bundesforschungsministerium gesagt, das ist ein ganz dickes Brett, wenn man versucht, die Schulbildung zu verändern in Deutschland, aber ich glaube, das ist das, was ich mir am meisten wünsche. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist dann eine höhere Wertschätzung dieser Aspekte. Die Gesetzgebung, die wir in Deutschland haben, zum Beispiel das Bundesberggesetz, was die Erkundung und den Abbau von Rohstoffen reguliert, ist perfekt in Ordnung. Kein Problem. Da brauchen wir keine neuen Gesetze. Vielleicht in der Raumplanung bei Verordnungen, weil Rohstoffe in dem Sinne nicht in der Raumplanung auftauchen. Das heißt, das wäre schön, wenn sie gleichberechtigt behandelt werden, neben anderen Aspekten wie Infrastruktur und so weiter.
Frau Müller-Hochstelle?
Ja, gute Frage. Vielleicht ein Beispiel dazu. Wir auf europäischer oder auch deutscher Ebene funktionieren ja von der Gesetzgebung sehr stark der Perspektive der Peitsche. Und die Amerikaner kommen ja eher aus der Perspektive des Zuckerbrotes. Und es gab in den letzten Jahren, ich weiß nicht, inwiefern Sie das mitverfolgt haben, es war auch quasi in unserer Presse sehr viel, gab es noch unter der demokratischen Regierung in den USA den Inflation Reduction Act. Das heißt, der hat eigentlich ja einen Steuervorteil den geboten oder den Automobilherstellern geboten, für Leute, die Autos gekauft haben, wenn ein gewisser Anteil der Rohstoffe, ich sage es jetzt mal etwas platter, quasi in Amerika oder in befreundeten Ländern entweder bezogen worden sind oder weiterverarbeitet worden sind. Diese Incentivierung, die die Amerikaner dadurch gesetzt haben, hat ein komplettes wirtschaftliches Beben in ganz Europa verursacht, und zwar alle riesigen Investitionsprojekte, die in Europa sich angesiedelt haben, sind sofort nach Amerika gegangen. Es wurde wirklich alles stehen und liegen lassen. Die Tesla-Fabrik in Berlin wurde quasi pausiert, obwohl sie kurz vor Fertigstellung war, ja. Und das war zu sehen, es war so schön zu sehen, wie einfach was funktionieren kann, und zwar über eine Incentivierung, also und dann sogar noch einen Steuervorteil. Also die haben noch nicht mal Geld gegeben, sie haben gesagt, ihr müsst nur weniger zahlen. Und das hat viel mehr gebracht als jeglichen Critical Raw Material Act. Der ist gut, da gibt's Investitionen und so weiter, aber das ist wirklich wie so eine Landslide gab, was Investitionsprojekte gab, die sich auf einmal alle in Amerika haben. Und genau deshalb so zu Ihrer Frage, das würde ich mir fehlt selber dazu die Kompetenz, einen konkreten Vorschlag zu machen, aber ich würde gerne mehr den Zuckerbrotansatz sehen und sagen, wie können wir es denn so attraktiv machen für die Industrie, hierher zu kommen, anstatt zu sagen, wie können wir es so unattraktiv machen für die Industrie, die Sachen falsch zu machen. Also mehr einen positiven Ansatz als negativen würde ich mir wünschen.
Ja, danke. Ich meine, dafür hat ja die neue Bundesregierung ist ja schon einiges an Vorarbeiten gemacht. Also das Geld wäre da, die 500 Milliarden Euro und vielleicht oder zumindest 100 Milliarden eben für die Energiewende und Entbürokratisierung, was ja auch immer wichtig ist, ist ja auch vereinbart. Also da müssen wir mal sehen, was da kommt. Ja, ich will Ihnen auch abschließend noch eine Frage mit Bitte um kurze Antwort hier auf dem Podium stellen. Wenn Sie eine einzige Maßnahme im Bereich der Rohstoffversorgung und der Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit von Rohstoffversorgung umsetzen könnten, Sie hätten die gesetzgeberische und auch die finanziellen Mittel dazu, was würden Sie dann direkt angehen und sagen, das ist eine sehr wichtige Maßnahme? Vielleicht Sie zuerst und dann Sie.
Ich bin jetzt natürlich parteiisch, auch von der Firma, von der ich komme, aber ich würde gerne die Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen stärker sehen, weil ohne die kann man einfach, ich hatte es vorhin einmal das Bild gebracht, mit dem Licht im Raum anzumachen. Wir unterhalten uns über Bereiche, über die man so wenig weiß. Und also es gilt wirklich erstmal da drin, ganz grundsätzlich eine Transparenz zu schaffen, um zu verstehen, wo können wir denn jetzt hier ganz konkret ansetzen. Deshalb, ich sag's jetzt einfach, also die Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen, die wäre mein größter Wunsch, quasi auch in Gesetzgebung, Incentivierungen, wo auch immer zu sehen.
Ja, also Schlagwort Transparenz in diesem Bereich.
Genau, beweisbare Transparenz.
Beweisbare Transparenz. Okay, ja, vielen Dank.
Dann bin ich auch egoistisch und
mehr Forschungsgelder.
Nein, gar nicht mehr Forschungsgelder, sondern ich würde mir als eine Maßnahme wünschen, dass es tatsächlich ein nationales Erkundungsprogramm gibt für mineralische Rohstoffe, wo die gesamte Bundesrepublik Deutschland mit staatlichen Mitteln beflogen wird, mit einem Helikopter oder einem kleinen Flugzeug oder einer Drohne, und es werden geologische Daten aus dem Untergrund erfasst und dann kritisch evaluiert über das Rohstoffpotenzial, um neue Ansätze für heimische Rohstoffproduktion zu schaffen.
Ja, herzlichen Dank. Zum Abschluss nochmal Frau Müller-Hofstede, Herr Gutzmer, herzlichen Dank für Ihren Input hier und die Beantwortung der Fragen. Ich denke mir, wir haben es jetzt nicht abschließend behandelt, das Thema, aber es sind, glaube ich, einige Punkte deutlich geworden, die Zukunftsaufgabe sind und wo wir uns auf jeden Fall als Deutschland, als Europa auch umorientieren müssen, damit wir eben die Rohstoffe für die Energiewende auch in Zukunft nachhaltig und zukunftssicher weiterhin bekommen können. Und dass es wichtig ist, ist ja ohne Zweifel. Herzlichen Dank hier auf dem Podium. Herzlichen Dank an Sie für die Teilnahme an der Veranstaltung, für Ihre Fragen. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.